Philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http://audiothek.philo.at.
Schönen Nachmittag bei einer weiteren Folge der Philosophischen Brocken. Im Frühjahr dieses Jahres hat Manfred Füllsack sein neues Buch vorgestellt, Gleichzeitige Ungleichzeitigkeiten. Es ist erschienen im VS Verlag, eben in diesem Jahr. Und in dieser Vorstellung hat er eine Diskussion mit Herbert Rachowitz organisiert zum Thema: Können wir heute ohne Computer überhaupt noch philosophieren? In dieser Sendung bringen wir zunächst mal die Stellungnahmen von Manfred Füllsack und Herbert Rachowitz und in der zweiten Hälfte Ausschnitte aus der daran anknüpfenden Diskussion.
Gut, wie gesagt, das nur zur Einleitung. Ja, lässt sich ohne Computer philosophieren, das ist natürlich jetzt ein bisschen eine Fangfrage gewesen und auch ein bisschen provokant gemeint gewesen, also eben auch so ein bisschen ein Eye-Catcher, wobei es mir schon ernst ist mit der Frage, also ich bin nicht vorentschieden, aber es dürfte klar sein, dass ich da, mir geht es allerdings, und das ist jetzt so der wichtige Punkt, da lässt sich viel drunter vorstellen. Ne? Man schreibt natürlich mittlerweile auch einfach ganz klassische Texte, die prinzipiell sich nicht von früheren philosophischen Texten unterscheiden, auch mit dem Computer. Nicht? Also das, auch das kann man Philosophieren mit dem Computer nennen. Und man veröffentlicht es im Internet, nicht? Ist Philosophieren mit Computern. Und was vielleicht dann schon ein bisschen interessanter wird, was natürlich noch spannender wird, das Verwenden von Datenbanken ganz allgemein in der Wissenschaft. Nicht? Also wo es meiner Meinung nach mittlerweile auch die ganze Zitiererei ein bisschen hinfällig wird. Aber das sind Sachen, die können wir dann diskutieren. Ne? Also, dass man heute nicht sonderlich schwer irgendwelche Belegstellen findet für Thesen, die man halt irgendwie behaupten will oder insbesondere dann in der Philosophie behaupten will. Ne? Weil man große Datenbanken zur Verfügung hat, die man einfach leicht durchkämmen kann. Also es ist sozusagen was anderes geworden als früher Bibliotheksrecherche und ähnliches mehr. Nicht? Auch da verbinde ich. Und dass natürlich mittlerweile auch die ganzen Abschlussarbeiten dementsprechend anders aussehen, dürfte auch klar sein. Ne? Also da tut sich einiges. Und dass man dann natürlich auch dazu verleitet wird, entsprechend abzukupfern. Ne? Naja. Gut, ich wollte nur diese zwei Aspekte, die euch natürlich hinreichend bekannt sind, ansprechen. Also das berühmte Buch heißt natürlich Order Out of Chaos, Prigozhin und Stengers. Order von Neues, das zweite Prinzip, daran angelehnt habe ich das erste Prinzip eben Chaos Out of Order genannt, also gemeint ist damit deterministisches Chaos.
Das heißt aber, das Chaos funktioniert nicht, heißt das?
Ja, stimmt. Das zweite. Genau, Chaos Out of Order, das funktioniert nicht. Also in Anlehnung an das zweite. Ja. Genau, was immer das heißen soll, wenn das Chaos nicht funktioniert. Ne? Ja. Gut, das ist jetzt wirklich, also das ist jetzt wirklich allen Akademien, das kennt ja alle. Nicht? Also mir ging es vor allem darum, zunächst einmal darauf hinzuweisen, das ist dieser ganze das systemtheoretische Hintergrund, nicht, dass gleichsam die Dinge doch von sich her fast verlangen, in ihrem Zusammenhang betrachtet zu werden. Ne? Und was heißt es im Zusammenhang zu betrachten, dass man nicht gleichsam nur isoliert eine, was weiß ich, Kausalwirkung herausgreift und die labormäßig quasi als die ansieht, die halt ein für alle Mal betrachtet wird, sondern dass man gleichsam wirklich schaut, hallo, was gibt es da zusätzlich für Faktoren, die da mitspielen und wie kommen die zu stehen und was hat das für Folgewirkungen und vieles mehr. Das ist ein ganz kleines, eher simples Beispiel im Buch, wenn es aus dem Buch, ich weiß nicht, ob es erfunden ist, aber wenn es erfunden ist, dann ist es doch ein recht anschauliches Beispiel. Es gibt diese Geschichte von der Entstehung des Grand Canyons. Ich habe es, glaube ich, auch in den Vorlesungen schon oft erzählt. Ne? Also da irgendwelche, wie heißen sie, Kalipus, diese nordamerikanischen Hirscharten vorhanden, die dort in dieser Gegend eben gelebt haben und regelmäßig natürlich von Jägern, also von Wölfen oder was auch immer, dezimiert wurden. Ja, und dann ist der Mensch gekommen, damals noch Indianer, die die Wölfe dezimiert haben. Damit haben sich die Kalibus vermehrt. Ja. Was war die Folge der ganzen? Also da könnte man jetzt sozusagen, ja, hier haben wir Kalibus, Wölfe, Mensch, der eingreift und sozusagen ein System, das als solches, naja, gewisses Verhalten zeigt. Ne? Aber die interessante Geschichte dabei war natürlich die, dass dadurch, dass die Wölfe ausgerottet wurden, die Kalibus sich so sehr vermehrt haben, dass sie das Gras, das dort in der Gegend gewachsen ist, so dezimiert haben, dass es zu Bodenerosionen gekommen ist und aus diesen Erosionen sei angeblich dieser Grand Canyon hervorgegangen. Naja, jedenfalls ist es eine Story, die sehr deutlich eben diese Zusammenhänge zeigt und die gleichsam diese Folgewirkungen zeigt. Und das ist sozusagen die grundsätzliche Frage dann, wo machen wir den Punkt, wo machen wir den analytischen Strich, wo schauen wir hin und betrachten etwas als einen geschlossenen Zusammenhang, beziehungsweise wie weit können wir es ausdehnen und vieles mehr. Das ist eine alte Frage, die wird bei sämtlichen Philosophen natürlich auch schon behandelt und zur Sprache gebracht, aber denen standen eben nicht die Mittel zur Verfügung, zumindest ein paar solche Dynamiken zueinander zu stellen. Und das ist das Interessante, da wissen wir, dass wenn wir zwei solche Dynamiken zueinander stellen, nicht sonderlich viel passiert. Das ist diese berühmte Lotka-Volterra-Entwicklung. Nicht? Also da haben wir, was halt Füchse und Hasen, Füchse und Schneehasen, wenn sie so wollen. Nicht? Wenn die einen mehr werden, dann rotten sie die anderen mehr aus, dadurch werden die anderen wieder weniger und die werden wieder mehr. Nicht? Und das ist so eine periodische Schwingung idealtypisch dargestellt. Nicht? Und das bleibt sozusagen, wenn man es so idealtypisch abstrakt betrachtet, bis in alle Ewigkeit gleich. Wenn man allerdings eben nur einen Faktor mehr dazu nimmt, das berühmte N-Körper-Problem, also nicht nur zwei solche Wechselwirkungen betrachtet, sondern drei, dann haben wir eine solche Entwicklung und da wissen wir, dass unter Umständen eben dieses berühmte deterministische Chaos entstehen kann. Hier extrem vereinfacht, ich habe das auch als Ding, aber ich brauche es gar nicht vorführen, als kleines App, um es vorzuzeigen. Also zum Beispiel zwei sich umkreisende Planeten hier ohne Anziehungskraft aufeinander auszuüben und hier mit Anziehungskraft, also mit Gravitation. Und es gibt ein wunderschönes geordnetes Muster. Also das ist sozusagen Ordnung pur, wenn man so will. Wunderschön. Hier drei Planeten, die gleichsam zusammengestellt werden. Hier ohne Gravitation und hier mit Gravitation. Und beim Dreikörperproblem, eben das weiß man seit Henri Poincaré und anderen, ne, gibt es diese berühmten deterministisch-chaotischen Entwicklungen. Ne? Und das ist jetzt ein Punkt. Also da lege ich jetzt sozusagen für Philosophinnen und Philosophen den Finger drauf, weil das ist eine Sache, die wirklich grundlegend determiniert ist. Also keine Zufälligkeiten, keine Stochastik, keine Unwägbarkeiten im Spiel sind, aber etwas absolut Unvorhersagbares entsteht. Ne? Also da haben wir jetzt wirklich Chaos out of order, wenn man das so nennen will. Also sozusagen etwas, was in der Philosophie dann für große Diskussion haben wir gestern gehabt, nicht? Bei der Prüfung. Nicht? Also sozusagen wirkliche Determination, aber trotzdem als Folgewirkung eine Unbestimmtheit, die natürlich als Freiheit interpretiert werden kann. Nicht? Also wo du wirklich beim besten Willen auch nicht sagen kannst, was daraus entsteht. Nicht? Und das wissen wir mittlerweile. Das haben wir ab drei Wechselwirkungen, aber dann natürlich in sozialen Kontexten und in alltäglichen Kontexten auf Schritt und Tritt, sogenannte nicht-lineare Entwicklungen. Es ist auch determiniert, dass es unvorhersagbar ist, ja, wenn man das so bezeichnen will. Aber die ganzen Faktoren, die im Spiel sind, ne? Also hier diese Kreisbahnen können Sie aufs Kleinste hinausreichen. Sie können auch die Gravitationskräfte ganz genau determinieren. Ne? Deswegen heißt das Ganze deterministisches Chaos. Ne? Das ist genau der Punkt. Man ist sich dessen nicht. Also da gibt es sozusagen, da hat man ein bisschen einen Hilfsbegriff. Es ist ja kein wirkliches Chaos in dem Sinn, sondern es ist eben determiniert, aber de facto für uns ist es eben Chaos. Ne? Wenn man das dann in genaueren mathematischen Terms fassen will, ne, dann würde man vielleicht von Shannon-Entropie sprechen diesbezüglich. Und da ist es klar, ne, also wenn irgendein Ort von Abkürzung, von Verkürzung, eine Formel oder irgendwas gefunden werden kann, die diese Entwicklung darstellt, ne, dann würde man ja noch von irgendeiner Art von Ordnung sprechen. Ne. Aber das ist eben diese berühmte Aussage von Marc Bedot, ne, dass es nicht anders zu dieser Entwicklung, also dass diese Entwicklung oder dieser Zustand hier, der hier exemplarisch abgebildet ist, nicht anders hergestellt werden kann, als dass die einzelnen Schritte genau in dem Sinn Schritt für Schritt durchlaufen werden müssen. Ne? Crawling the microcausal web nennt er das. Also auf der einen Seite, das ist sozusagen die eine Seite der Entwicklung, auf der einen Seite haben wir wirklich aus streng determinierten Gegebenheiten so etwas wie völlige Unvorhersagbarkeit entstehend. Und in der Gegenrichtung, wenn man so will, gibt es auch eine Dynamik, die gleichsam aus Ordnung oder aus Indeterminiertheit oder aus Unbestimmbarkeit heraus sowas wie Strukturen erzeugt. Das ist sozusagen diese berühmte Schmetterlingseffekt-Geschichte. Nicht? Also das ist sozusagen das Um und Auf der Geschichte, dass wenn ich das mit genau den gleichen Anfangsparametern immer wieder wiederhole, bekomme ich wirklich genau das. Insofern ist es streng determiniert. Aber wenn ich bei den Anfangsparametern in einer entfernten Kommastelle einen Unterschied habe, dann bekomme ich etwas ganz was anderes. Und zwar nicht nur leicht anders, sondern grundsätzlich anders. Das ist sozusagen diese berühmte Geschichte, wo es den Lyapunov-Exponenten entsprechend auseinander divergiert. Also wo es gleich so kleinste Unterschiede, der schlagende Schmetterlingflügel ist, löst eben in Texas einen Tornado aus. Nicht? Kleinste Unterschiede machen riesige Unterschiede. Der Schmetterlingseffekt wurde im Zuge des Versuchs, das Wetter vorherzusagen, entdeckt. Ne? Und das Wetter, das sagen wir mittlerweile auf doch 3-4 Tage genau voraus, relativ genau voraus. Ne? Also sozusagen in einem bestimmten Bereich klappt es ja auch. Ne? Naja, das kommt auf die Anfangsgenauigkeit an, die wir herstellen können, und da kommt es auf die Dichte der Wetterstationen an, um diese Anfangsgenauigkeit zu gewährleisten. Je dichter die sind, desto genauer wird es, aber irgendwann ist einmal die Dichte erreicht. Also man weiß, glaube ich, da gibt es irgendwie so Berechnung, um einen Monat vorherzusagen, müssten wir alle 5 Quadratmillimeter eine Wetterstation einrichten. Jetzt ganz kurz, weil man wirklich dann im Herbert und wenn man das starten wir ganz kurz das umgekehrte Prinzip, nicht? Oder vom Neues, wenn man so will, die schon angesprochenen Attraktoren. Das ist also ein Beispiel von Heinz von Förster, nicht? Das sehr schön das demonstriert, um was es geht. Eine Operation, dividiere x durch 2 und addiere 1, die rekursiv auf sich selbst, sprich auf ihr eigenes Ergebnis angewendet wird. Ne? Also wir beginnen zum Beispiel bei 4. 2, also die Hälfte von 4 ist 2, plus 1 ist 3. Nicht? Nächste Operation wird 3 eingesetzt, also das Ergebnis von hier, und wieder durchgeführt. 2,5, 2,25, 2,1, 25, und es ist klar, die Entwicklung strebt gegen 2. Nicht? Also das lässt sich irgendwie vorhersagen. Das Spannende an der Geschichte ist, das können Sie mit jeder natürlichen Zahl durchführen, also von jeder Zahl anfangen, von der Sie wollen. Das Ding strebt immer gegen 2. Nicht? Also hier haben wir es exemplarisch für, was ist es, minus 3, 1, 4 und 15 durchgeführt, und es strebt nach ein paar, also hier nach 10 Iterationsschritten, deutlich gegen 2. Das Ding strebt einen Attraktor an, so nennt man das. Und die Geschichte ist jetzt die, dass es wirklich egal ist, welche Ausgangssituation da in Betracht gezogen wird. Es kommt darauf an, also es kommt sozusagen auf die Operation selbst an, die sowas wie eine Ordnung erzeugt, wenn man das so will. Das ist natürlich eine sehr primitive Ordnung. Es gibt eben ungleich komplexere Zusammenwirkungen, die in dieser Art und Weise Ordnung erzeugen. Das sind ein paar berühmte. Das ist der berühmte Lorentz-Attraktor, das ist ein Schmetterling. Das ist der Rössler-Attraktor, das ist der Jost und das ist eine Kuh. Und also was ich damit ein bisschen implizieren will und nahelegen will, ist, dass unsere Welt unter Umständen aus solchen Attraktoren, dissipativen Strukturen, nicht fernab des thermodynamischen Gleichgewichts besteht. Das ist jetzt natürlich sozusagen im Hinblick auf die physikalische Welt eine simple Geschichte, oder simpel, naja, aber sozusagen eine Sache. Aber interessant wird es natürlich dann, wenn man, sagen wir mal, Phänomene betrachtet, die wir zum einen in den Sozialwissenschaften beobachten, ne? Also weiß nicht, so Sachen wie das berühmte Nash-Gleichgewicht, ist natürlich auch nichts anderes als so ein Attraktor. Ne? Unter Umständen ein sehr komplexer, weil sehr komplexe Interaktionen zusammenwirken. Ne? Und auf der anderen Seite dann, was ich, wenn man eben, ja, man kann sich dann gute Gedanken darüber machen, ob nicht Wahrheit auch unter Umständen, also so philosophische Konzepte, nicht unter Umständen so erklärt und gefasst werden könnte. Man könnte diesbezüglich entsprechende Untersuchungen anstellen. Ganz egal, ob man dieser Meinung ist oder nicht, meine Meinung ist, dass man diese Dinge nicht ohne Computer zu fassen bekommt. Das heißt, man kann natürlich anfangen, ich meine, der gute Poincaré und solche Leute, die waren ja verrückt genug, um das zunächst einmal mit der Hand zu rechnen. Ne? Also die haben sich das wirklich angehört, der John Conway, der dieses berühmte Game of Life entwickelt hat, ne? Der hat das wirklich am Millimeter Papier zunächst einmal ausprobiert. Das ist ja Wahnsinn, wenn man sich das vorstellt. Ne? Das geht für eine Handvoll Verrückte auf der Welt, das geht nicht für die Normalsterblichen wie mich, da braucht man Computer dazu. Ne? Und um dann überhaupt dahinter zu steigen und zu schauen, also weiß nicht, auch zum Beispiel neuronale Netze, ne? Künstliche neuronale Netze und so folgen natürlich auch genau dieser Logik im Prinzip. Ne? Und da ist es sozusagen ohne Computer müßig, da dahinter zu steigen. Und das ist jetzt sozusagen der Punkt, auf den ich hinaus will. Habe ich noch was? Nein, das Page-Ranking, nicht? Also im Internet, das war mir so ein Beispiel gewesen, aber das lasse ich auch weg, das kennt ihr eh alle. Nicht? Der funktioniert im Prinzip auch, ist auch ein Attraktor. Nicht? Also der funktioniert genau nach demselben Prinzip und wir verwenden es täglich, wenn wir im Internet etwas suchen. Nicht? Also das ist sozusagen der Punkt, wo ich der Meinung bin, die Philosophen sollten Grundzüge der Computertechnologie und damit verbunden natürlich der Komplexitätsforschung lernen. Und das war der Grund, das war eigentlich auch wirklich der Anlass für dieses Buch. Ich meine, ich habe zunächst für mich irgendwie so ein bisschen Sammlung gemacht, aber irgendwie ist das dann ja, gewachsen und dann hat der Verlag eben da auch Interesse angemeldet und dadurch ist das draus geworden. Ganz kurz noch einen Hinweis, ein paar von euch wissen es eh schon, aber dann bin ich auch so verrückt genug, weil ich natürlich die neuen Medien entsprechend nutzen wollte und das Buch nicht nur als gedrucktes Buch herausgeben wollte, sondern natürlich auch als E-Book. Und dieses E-Book sollte entsprechend der Möglichkeiten der neuen Medien auch diese ganzen zum Beispiel interaktiven Simulationen, die notwendig sind, um das zu erklären, enthalten und zwar als kleine Apps. Das heißt, die Idee war oder ist noch immer nach wie vor, dass man ein klassisches Buch also als Text hat und in den Text integriert sind so kleine Apps, wo ich nur draufklicken brauche, um eben dann die verschiedenen Versuche auch mit verschiedenen Parametern durchzuführen, unter Umständen selbst kleine Experimente anstellen kann und damit unter Umständen mehr lerne, als wenn ich das nur als Bild vor mir habe. Ne? Solche Apps gibt es bereits. Hier ist der Link, wo man die downloaden kann. Wer immer von euch ein Android-Gerät hat, Handy oder ein Tab, ist gerne willkommen, sich diese Sachen herunterzuladen. Ich meine, ich bin noch nicht sonderlich weit, ich gebe es zu und ich habe das eingereicht beim FWF, da haben sie gesagt, super, wahnsinns gute Idee, aber der will ein Lehrbuch schreiben. Nicht? Lehrbücher werden nicht finanziert. Naja, kennt man diese Geschichten. Ich bin noch nicht sonderlich weit, es gibt ein paar Apps, aber die sind ganz lustig, ich kann es dann auch zeigen, ich habe es am Handy und insofern ist es vielleicht irgendein Zukunftsprojekt, was noch ansteht. Gut, ich bedanke mich. Der Herbert erzählt euch jetzt ein bisschen was aus seiner Sicht.
Wir haben uns das nicht abgesprochen, aber es passt sehr gut. Ich beginne nämlich bei diesem Page-Ranking. Die meiste Zeit, die ich dir zugehört habe, habe ich mir gedacht, das ist jetzt extrem strange, was ich tue und kommt von ganz woanders, was ja auch nicht ganz schlecht wäre. Ich nehme an, du hast mich eingeladen, um einen anderen Blick auf die Dinge vorzuschlagen. Aber da hat es mich dann doch verblüfft, weil es gibt offensichtlich Überschneidungen, die uns beide interessieren. Was ich sagen möchte zu dem Thema, kann man ohne Computer philosophieren? Ich möchte eine Perspektive bringen, die dagegen spricht, die also eine intellektuelle Tätigkeit ist, die immer schon ohne Computer gemacht worden ist, auch jetzt ohne Computer gemacht wird und sinnvoll ohne Computer gemacht wird. Und dann eine zweite Perspektive, in der man den Computer mit großer Aussicht auf Erfolg einsetzt und wo man sagen kann, da hilft es uns auch. Kommt heraus, dass ich auch weder die eine noch die andere Antwort eindeutig sage, sondern zwei verschiedene Argumente nebeneinander stelle, die das Thema aufreißen. das, was ich unter dem ersten Titel vorschlagen möchte, ist eine hermeneutische Untersuchung. Es sind irgendwie ein paar Überlegungen über den Gebrauch von Anführungszeichen im Werk von Manfred Fülsack. Das ist ein Kommentar, den ich aus dem Buch Gleichzeitige Ungleichzeitigkeit herausgenommen habe. Ich glaube, es ist etwas, was mir aufgefallen ist, als eine geradezu paradigmatisch schöne Stelle zum Nachvollziehen dessen, erstens, worum es dir geht und zweitens, womit ich so meine gelinden Schwierigkeiten habe. Wir haben uns über solche Sachen schon mehrfach beschrieben. Ich glaube, man kann ganz gut diskutieren auf dieser Textbasis. Darum habe ich es Ihnen auch als ein Handout gegeben, damit Sie was zum Halten dran haben und nicht so virtuelle Umstände. Also es geht genau um den Google-Algorithmus. Und ich lese Ihnen das vor, den ersten Absatz, schicke vielleicht voraus, dass meine Hermeneutik der Anführungszeichen, wenn Sie systemtheoretisch erfassen wollen, damit Sie wissen, worum es geht, etwas zu tun haben mit Objektebene und Metaebene, also mit der Ebene des beobachteten Systems und des beobachtenden Systems. Das ist in der Sprache in einer gewissen Weise hier mitgenommen und mitgespiegelt. Und die Sache fängt so an, da Internet-User beim Erstellen ihrer Homepages in der Regel darauf verpflichtet sind, ihre Seiten mit Anführungszeichen interessanten anderen Seiten zu verlinken und diese Anführungszeichen interessanten Seiten in der Regel von den anderen Usern für Anführungszeichen interessant gehalten werden. Okay, das ist sozusagen eine Population von lauter Leuten unter Verdacht, ja? Die bürden sich was ein. Denen gebührt es nicht, dass man sagt, es ist wirklich interessant von der Seite dessen, der das beobachtet, sondern die kriegen ihre Gänsefüßchen. Ja? Die glauben, es ist interessant, wir wissen, dass es nur Anführungszeichen interessant ist und schauen uns an, was dann passiert. Also das sind die Anführungsinteressanten. Ja? Da es aber mit den Anführungsinteressanten alleine natürlich nicht interessant ist, ist es notwendig, auch einen Gebrauch von interessant einzuführen, der ohne Anführungszeichen funktioniert. Und der kommt auch sofort. Ja? Besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass interessante Internetseiten öfters verlinkt werden als uninteressante. Siehe da, die Anführungszeichen haben sich verloren. Das heißt, an der Stelle nimmt der Systemtheoretiker, würde ich einmal sagen, nimmt tatsächlich Stellung und sagt, jetzt sage ich euch was Interessantes, da brauche ich keine Anführungszeichen dazu, da brauche ich mich nicht in etwas hinein zu versetzen, was andere Leute glauben, das interessant ist, das sind interessante Stellen. Es muss sozusagen in dieser Logik jemanden geben, der einen gediegenen Gebrauch von interessant hat, weil sonst würden natürlich alle nur so shiften. Ja? Wenn an der Stelle der ohne Anführungszeichen interessante Typ sagt, naja, was ich als interessant nehme, das stelle ich auch unter Anführungszeichen, dann pusht er seinen Gebrauch von interessant, der hier drinnen ist, pusht er hinein in das beobachtete System, und kann damit dieselben Erfahrungen machen wie alle die anderen Beobachteten, hat nur den kleinen Schönheitsfehler, dass er seine Interessantheit ebenfalls mit Anführungszeichen versehen muss. Und so kommen wir nirgends hin. Zumindest kommen wir schon wohin, aber wir kommen nicht dorthin, wo dieser Text hingeht. Der Text braucht eine stabile Verwendung von interessant. Das ist aber nicht das Ende und insofern verstehe ich das, was ich jetzt sage, nicht nur als eine Kritik, das ist schon gedacht, das ist ein bisschen ein Rempler, aber ich sehe schon, dass der Rempler alleine nicht das Ende der Geschichte ist, weil Manfred Fülsack das natürlich auch verstanden hat, was ich hier sage und darum kommt der nächste Satz und den finde ich ja nun wirklich vibrierend. Das ist ein Strange Attractor, würde ich sagen. Und zwar genau aufgrund der Tatsache, die vorher beschrieben worden ist, dass da eine Bedeutung drinnen ist, die immer, je nachdem, wie man sie sich anschaut, um ein paar Millimeter verrutscht und nicht verrutscht und damit so ein gewisses Flirren erzeugt. Der nächste Satz ist nämlich der, was dabei jeweils als interessant gilt. Und jetzt schauen Sie nicht hin und überlegen sich, ob da Anführungszeichen stehen oder nicht Anführungszeichen stehen. Was dabei jeweils als interessant gilt, entsteht freilich erst, wie wir bereits wissen, im Zuge der Verlinkung, gleichzeitig, ungleichzeitig. Damit haben wir sozusagen eine zentrale Aussage des Buches hier verortet. Und da lassen wir uns ein bisschen darauf ein, was die Deutungsmöglichkeiten von dem interessant sind. Da gibt es eine ganze Reihe, ja? Was dabei jeweils als interessant gilt. Eine Deutung ist, dieses interessant ist so zu verstehen, dass da noch die Scare Quotes, heißt das auf Englisch, dass die Doppelzitation fehlt und dass mit dem Anführungszeichen interessant zitiert ist, das Anführungszeichen interessant aus der Objektebene. Das könnte sein, da würde... Das wäre nicht ganz korrekt, das ist das minus 0,0, ist nicht ganz korrekt, weil wenn man sich auf den Sinn von interessant beziehen würde, der in der Objektebene stattfindet, dann müsste man hier eine zusätzliche Indikation machen, dass es ein Bezug auf diesen Ausdruck mit Anführungszeichen ist, der nicht direkt, sondern indirekt ist. Okay, ich glaube, der Punkt ist klar. Die andere Sache ist genauso flirrend, aber in der anderen Richtung, weil wenn nicht das interessant gemeint ist in der Objektebene, sondern wenn gemeint ist, was dabei als interessant gilt, so als ob ich mich auf der Beobachtungsebene selber zitieren würde, wenn ich also sagen würde, wenn da stehen würde, praktisch, wenn der Sinn von dem, was da steht, wäre, was ich dabei als interessant verstehe, wenn das der Sinn von dem ist, was ich, der in der Beobachtungsposition ist, als interessant verstehe, dann stimmen die Anführungszeichen auch nicht, weil diese Anführungszeichen auf der Beobachtungsebene Anführungszeichen sind, in denen ich nun wiederum meinen Gebrauch von interessant quotiere, was niemals dazu führt, dass ich eine feste Aussage darüber mache, was denn die Sinnhaftigkeit des Interessant an der Stelle ist. Okay, und von daher gibt es für mich dieses Flirren hier. Da würde ich jetzt noch ein, zwei weitere Bemerkungen dran knüpfen, die jetzt ein bisschen allgemeiner sind und die meiner Einschätzung des Anliegens der Systemtheorie näher kommen. Ich wollte eine systematische Verschiebung, mit der die Systemtheorie zu operieren hat, wollte ich mal ansprechen. Die Konsequenz bezieht sich jetzt natürlich auf die Verlinkungsstruktur, das ist klar, das habe ich bisher ausgeklammert. Und da scheint mir allerdings die Beobachtung, die ich jetzt gemacht habe über den Sprachgebrauch, auch für die Sache interessant, und zwar aus folgendem Grund. Wenn ich nicht die Beobachtungsstruktur, die Beobachterposition einnehme, und das heißt, konsequent mit den Anführungszeichen operiere, dann ergibt sich das Folgende, und da bin ich sozusagen voll, also bin auf Seite von Manfred, aber der braucht das auch nicht. Wir sehen alle, dass das bei Google funktioniert, dass kein Mensch sich fragt, was ist prinzipiell interessant, das ist ein Punkt, den du immer wieder hervorhebst, kein Mensch fragt sich, was ist im Prinzip das Interessante, es gibt nicht die Ursprungsseite, es gibt nicht die Gesetzgebungsstrategie, sondern es bildet sich aus den jeweiligen interaktiven und reziproken Vernetzungen, bilden sich Gewichte, gewichtete Werte, und aufgrund dieser gewichteten Werte stellen wir fest, dass die Leute, die in der Welt der gewichteten Werte agieren, mit meinethalben interessant, Anführungszeichen interessant, dass die Strukturen aufbauen, mit denen sie alle gut leben können. Wenn ich das so nehme, und wenn ich das so nehme, wie es der Google nimmt, dann lasse ich meine Anführungszeichen weg und sage, unter diesen Bedingungen ist interessant das, was unter Google als interessant herauskommt. Das, damit kann ich leben. Damit kann ich als einer Beobachtung leben, muss ich leben, das geht gar nicht anders. Ja? Ich muss sozusagen feststellen, dass bestimmte Seiten, bestimmte Beobachtungen, was weiß ich, dass die offensichtlich den höchsten Wert kriegen, und eine Bedeutung von interessant ist das. Ich sage jetzt aber, ich bringe ein Beispiel, das zugegebenermaßen ein bisschen drastisch ist, aber das mir gestern zufällig über den Weg gelaufen ist und wo ich mir gedacht habe, das passt hier ganz gut dazu. Und zwar schließt sich das an die Situation, die Sie ja alle kennen, bei Dick und Flickr und Facebook mag ich. Diese Mag-ich-Geschichte, schicke-ich-weiter-Sache, funktioniert ja so ähnlich wie der PageRank-Algorithmus. Das schaukelt sich hinauf und es stellt sich sozusagen heraus, dass obwohl alle Seiten gleich geboren sind, im Laufe von einigen Iterationen die Seiten nicht gleich zu Ende gehen, sondern manche von diesen Seiten sind lebendiger, sind geliebter und andere sind nicht geliebt. Eine der geliebten Seiten, ich habe das nicht recherchiert, aber das behaupte ich jetzt einmal so, gibt es im Zusammenhang mit der Arabischen Revolution. Diese Arabische Revolution ist, wie wir alle wissen, Anführungszeichen oder nicht Anführungszeichen, ausgelöst worden von einem Gemüsehändler in Tunesien, der von einer Polizistin geschlagen worden ist und das als eine Verletzung seiner Ehre festgestellt hat und sich darum verbrannt hat und damit einen Schmetterlingseffekt ausgelöst hat, der dazu geführt hat, dass die Konsequenzen eingetreten sind, die wir alle kennen. Die Nachricht, die recherchierte Nachricht, die ich gestern gelesen habe aus dem Guardian Weekly, ist die folgende, und ich gehe jetzt mal davon aus, dass also schon hunderttausende Leute mag ich zu dieser Story geklickt haben. Die Story, die diese Frau Elizabeth Day herausgefunden hat, als sie dort war und gefragt hat, wie schaut das aus, wie war das, ist, dass die Frau den überhaupt nicht geschlagen hat. Das sagen dort vor Ort vier Augenzeugen. Es gibt einen Augenzeugen, der sagt, sie hätte ihn geschlagen. Dieser Augenzeuge ist nachweislich ein Langzeitfeind dieser Polizistin, die Feda Hamdi heißt, die eingesperrt worden ist und jetzt wieder frei ist, weil man ihr nichts nachweisen konnte. Wie soll ich sagen? Interessant ist das nicht. Und die Frage, die sich stellt, ist, gibt es eine Chance? Ich meine, haben solche Fakten eine Chance, obwohl sie sich nicht aufschaukeln? Oder haben die nur eine Chance, wenn sie jetzt aufgrund von irgendwelchen Parametern, die wir nicht vorhersehen können, plötzlich so interessant werden, dass die 100.000 Leute jetzt da drauf klicken und sagen, mag ich? Oder ist es interessant zu sehen, dass die Bedingungen, unter denen das Mag-ich-Phänomen funktioniert, nicht die Bedingungen sind, die global alles das erfassen sollten, was man gerne hätte. Das heißt, dass wir mit Modellen und Vorgangsweisen und Formen der Informationsaustauschdynamik operieren müssen, die etwas vorsehen, was in diesen Formen von sich wechselseitig aggregierenden Zustimmungsbezeigungen nicht vorkommt. Sie werden sich sicherlich auch schon gedacht haben, dass ich ein Wort peinlich vermeide, das an der Stelle normalerweise kommt. Ich meine, ich bin so weit gekommen, Augenzeuge zu sagen. Aber ich will mich an der Stelle da gar nicht auf was Besonderes einlassen. Ich will nur sagen, es scheint für mich die folgende Situation zu bestehen, dass wenn ich das interessant alles runterdrücke auf die Ebene der Google-Funktionalität und damit die Anführungszeichen weglasse, dann ist das eine Art und Weise, wie man redet. Wenn ich jetzt aber zweitens, und das ist ja die Attraktivität, wenn wir schon gesagt haben, das ist ja sozusagen der besondere Trick in der Systemtheorie, zu sagen, naja, nein, ich betrachte das Ganze nicht nur auf der ersten Ebene, sondern ich habe natürlich eine Beobachtungsebene auch. Und diese Beobachtungsebene gibt mir Einsicht in Bedingungen, die die beobachtete Ebene nicht hat und aus denen ich etwas gewinnen kann. Und da würde ich aber jetzt gerne wissen, wo steht dieser Beobachter? Wenn der Beobachter kommt, dass er mir eine Einsicht versprochen hat, sagt er, und ich selber bin ja genauso lokalisiert, dann sage ich, na gut, vielleicht gefällt mir nicht, mag ich nicht, button down, dann hat mir der Beobachter nichts Besonderes zu versprechen. Oder aber der Beobachter sagt, naja, aber das halte ich fest. Das halte ich fest und diese Beobachtung, zum Beispiel die Beobachtung, dass unsere Medienlandschaft so funktioniert, dass es sozusagen nur allzu wahrscheinlich ist, von wegen der inhärenten Gesetzlichkeit unseres Systems, nur allzu wahrscheinlich ist, dass wenn eine Frau im arabischen Bereich einen Mann schlägt, muss jeder verstehen, dass der Mann verletzt ist, dass der Mann sich an dieser Stelle tödlich verletzt fühlt. Das ist die Logik, nach der wir uns da die Welt zurechtlegen und nur allzu gerne, ich bin der Erste, der das sofort geglaubt hat, weil das passt so gut. Das ist, sehe ich durchaus, natürlich auch etwas, was uns die Systemtheorie nahe bringt, die Sache so zu sehen. Aber dass das an dieser Stelle eine falsche Entwicklung ist, muss mich die Systemtheorie zuerst einmal überzeugen. Also um sagen zu können, das ist eine falsche Entwicklung, muss mich die Systemtheorie zuerst einmal überzeugen, dass sie überhaupt ein Recht hat, von falsch zu reden. Das ist sozusagen mein Fazit. Ja.
Diejenigen, die ich ansprechen wollte mit der Sache, sind natürlich jetzt ganz unbedarfte Leser, die von der Sache keine Ahnung haben. Und die davon ausgehen, dass, oder vielleicht sozusagen klassisch, philosophisch, wenn man so will, davon ausgehen, dass etwas Interessantes wirklich interessant ist. Und dass sich das Internet auch wirklich in dieser Art und Weise jetzt strukturiert. Weil Leute etwas für interessant gehalten haben. Und die habe ich damit angesprochen, gleichsam als Leute, hallo, schaut her, unter Umständen das, was ihr bisher als interessant betrachtet habt, aggregiert sich in einer Vielzahl von Verlinkungen, von Bezügen in einer Art und Weise, dass es dann nachher so ausschaut, wie wenn es interessant wäre. Also sozusagen mein Ansprechpartner war der unbedarfte Leser. Sonst hätte ich es ja nicht erklären brauchen. Nicht? Also wenn die alle mit dem PageRank vertraut sind, dann brauche ich mir die Mühe nicht antun, das extra dazu erklären. Nicht? Das ist ja so ein Einführungsbuch deswegen. Und gleichsam, hallo, unter Umständen ergibt sich emergiert in der Welt etwas anderes als interessant, als das, was wir in herkömmlicher Hinsicht bisher für interessant gehalten haben.
Ich verstehe das ehrlich nicht. Das ist erst eine Rückfrage. Die Frau auf der Straße, wenn du sie fragst, was ist interessant, dann sagt sie, na, interessant ist das, was mich interessiert. Das heißt, im ganz normalen Sprachgebrauch ist mit der Verwendung von interessant nicht verbunden, dass man sagt, es gibt eine Sache, die ist interessant für alle,
sondern da ist im Begriff schon drinnen mit eingebaut, na interessant ist es selbstverständlich für mich. Und was für mich interessant ist, muss für dich nicht interessant sein. Insofern verstehe ich einfach deine Ausgangsvoraussetzung jetzt nicht. Ich höre nämlich was anderes dadurch. Also es gibt einen sehr bemerkenswerten Effekt, den du ansprichst, aber den würde ich ganz anders beschreiben. Und den könnte man so beschreiben. Ich will, weil es mich interessiert, im Internet nach Davidson suchen, weil mich der Davidson interessiert. Und ich finde dort lauter Einträge von Harley Davidson. Und Harley Davidson interessiert mich aber nicht, ist aber offensichtlich für mehr Leute interessant wie der Donald Davidson. Und ich mache diese Erfahrung, das macht jeder, da glaube ich, habe ich keine weiteren, also da würde ich mal sagen, der Unterschied, der liegt darin, dass interessant ein so ein relevanter Begriff ist. Das, was allerdings überlegenswert und schwergewichtig ist, ist, in dem Beispiel schlecht zu zeigen, aber insgesamt dann doch sehr drückend, dass es sein kann, dass ich die Harley Davidson finde, statt den Donald Davidson, und sage, eigentlich ist das interessanter. Eigentlich beschäftigt mich jetzt lieber mit Motorrädern als mit sprachanalytischen Philosophen und auf diese Art und Weise zu einem Effekt komme, dass nämlich die reine Mehrheit der aggregierten Werte ein Gewicht erhält, dadurch, dass es mir in die Augen springt und als erstes kommt, dass mich in eine Verteidigungsposition setzt, sodass ich mir noch einmal überlegen kann. Da bin ich jetzt einfach ein rettungsloses Minderheitenprogramm, das mich unter Davidson der Davidson interessiert. Das wäre eine Beobachtung über das Verhältnis der Übermacht, der Aggregation zu der Defensivstellung der Einzelposition, über die wir weiter reden können und die vielleicht ein bisschen da drinnen ist. Und die habe ich jetzt auch gehört bei dem, was du sagst. Aber das Aufklärungsmoment kann ich nicht recht sehen.
Was dann, sagen, wenn du das wirklich systemtheoretisch deuten willst, dahinter steckt, ist ja der Umstand, dass es gleichsam dein Interesse für den Donald Davidson auch nur als Aggregation gibt. Ohne dass du dir unter Umständen dessen bewusst bist. Also das ist ja die Geschichte, sozusagen das ganze Buch, das erörtert unter anderem den PageRank, aber im Ganzen geht es natürlich um den Umstand, dass unter Umständen solche Dinge, die wir für genuines Interesse gehalten haben, auch Aggregationen sind.
Na sicher, ich habe mehrfach Grund gehabt, den Davidson interessant zu finden und insofern hat sie das aggregiert bei mir. Aber da sehe ich, das ist das Normalste, was es überhaupt gibt. Da brauche ich eine Systemtheorie dazu. Das ist das simpelste Erfahrung von jeder Person. Ich habe die Aggregation, dass mir Schokolade gefällt. Ich wollte nicht einfach ein Klagelied darüber singen, dass die Masse die Geheimtipps und die Sonderpositionen überwältigt. Ich glaube, es gibt in der Art und Weise, wie die Welt organisiert ist, erstens mal gute Gründe für fanatisches Festhalten an bestimmten kleinen Dingen, die das Leben ausmachen und die auf die Art und Weise nicht verschwinden und die vielleicht, und die, das ist das Zweite, Long Tail sagst du auch, die auf eine Art und Weise sogar stabilisiert werden durch diese Abläufe. Also gerade die Geheimtipps können leben und können ganz gut überleben. Ich sehe das in der philosophischen Audiothek zum Beispiel immer dadurch, bin wirklich ziemlich fasziniert von diesem Phänomen, dass wir zwar, sagen wir mal, 5, 6, 7 Sendungen haben, da kommt der ganze massive Aufwand dazu, also dass das Wort Kant drinsteht oder Feminismus drinsteht oder Nietzsche steht oder Medienphilosophie auch in einem gewissen Sinn, das heißt, sind die vorhersehbaren großen Balks und dann gibt es von den, sagen wir, mittlerweile 500 Sendungen, die wir haben, praktisch jeden Monat den Long Tail, das heißt 100, 200 Sendungen, die vier Leute haben, die sie abrufen. Was sich im Laufe des Jahres und der Jahre zu ganz gehörigen Dingen aggregiert. Und die Einzelpositionen, wenn ich es sozusagen generell sage, die Einzelpositionen, die im Laufe eines Monats abgerufen werden, lauter einzelne Sonderwünsche sozusagen, die sind eigentlich zusammengenommen genauso wichtig wie die großen vier. Ich fantasiere jetzt ein bisschen, musste die Zahlen genau hinmachen, aber in Wirklichkeit kommt es ungefähr darauf hin. Es gibt die großen vier, die großen zehn, da strömt die große Masse hin und die Hälfte des Aufkommens wird von lauter Einzelinteressen dargestellt. Und die Google-Logik sozusagen schaltet das nicht aus, sondern ganz im Gegenteil macht das ganz genauso möglich. Das muss man dazu sehen.
Eine Frage hätte ich an dich, die mir beim Lesen des Buches gekommen ist und ein bisschen entsteht auch aus dem, was wir da gesagt haben. Wie passt eigentlich diese Geschichte von der Aggregierung und von der Erzeugung zu dem der Unterschied, der einen Unterschied macht? Weil die Pointe von der Unterschied, die einen Unterschied macht, ist eigentlich vertikal. Ja? Ist eigentlich vertikal in der Unermesslichkeit dessen, was sich alles wechselseitig jeweils reaggregiert oder so, gibt es einen Unterschied, der einen Unterschied macht. Und die Bedingungen, unter denen dieser Unterschied stattfindet, liegen nicht in der Aggregierung.
Also grundsätzlich der Unterschied, dieses Informationsbild, ne, das ist eine künstliche Einheit, eine Festlegung, ne, die natürlich sofort einfach zeigt, dass es beobachtabhängig ist. Ne? Das macht für jemanden einen Unterschied. Du brauchst den, für den das einen Unterschied macht und dessen Komplexitätsbearbeitungskapazität, ne, die ist dafür ausschlaggebend, dass etwas einen Unterschied macht. Ne? Das ist klar. Also da ist dieses Wechsel, wie ich beim Kongress angesprochen habe, dass dieses Wechselverhältnis gegeben. Ne? Was ich vorher gemeint habe, ne, also dass gleichsam, wenn man so will, aus völlig determinierten Zusammenhängen chaotische, deterministisches Chaos entstehen kann. Ne? Du absolute Unentscheidbarkeit hast. Da würde ich schon sagen, da hast du so eine Aggregation, die einen Zustand erschafft, in dem eben unter Umständen wieder sowas wie eine Entscheidung gefällt werden muss, damit da überhaupt irgendwelche Anschlusswerte erzielt werden können. Und da hast du klassisch, wenn du so willst, den einen Unterschied, der einen Unterschied macht, den ein Beobachter da reinsetzt. Du brauchst einen Beobachter, ne? Der gleichsam in dieser Situation, also wenn man sich so vorstellt, so eine präbiotische Ursuppe, in der gleichsam alles gleich ist, keine Unterschiede, alles als gleich wahrscheinlich ist, ne? Oder das Kaffeeheferl, wo gut umgerührt ist, ne? Wo alles gleich wahrscheinlich ist. Und du hast diesen Maxwell'schen Dämon, der zack, sozusagen eine Ordnung macht. Links warm, rechts kalt. Ne? Einen Unterschied macht. Einen Unterschied, der einen Unterschied macht. Ne? Dass du schon, wenn du so willst, vorher eine Aggregation, die dann eine Gegebenheit schafft, wo wieder ein Unterschied gemacht wird. Also es hängt schon in der Hinsicht zusammen. Ich bin jetzt nicht sicher, ob das
ist. Also deterministisches Chaos, da bin ich wieder bei demselben Thema, das wir vorher hatten. Eine Formel, die so konstruiert ist, dass die jeweiligen Resultate nicht vorhersehbar sind, ist kein Aggregat, sondern ist eine Formel. Es ist eine kluge Formel, die so funktioniert, dass sie nicht mehr gestaucht werden kann. Ja? Aber die Tatsache, dass man Schritt für Schritt für Schritt dieser Formel nachgehend zu immer neuen überraschenden Resultaten kommt, finde ich nicht, dass es eine Aggregation ist, weil aus der Aggregation folgt ja auch nichts. Die Bedingung von dieser Formel ist, dass du bei jedem Schritt nicht weißt, was als nächster Schritt kommt und darum das prinzipiell wegwerfen kannst. Also du musst den Schritt machen, sonst kommst du dort nicht hin, aber du hast nichts davon, dass du den Schritt machst für einen weiteren Sprung.
Na, also in dem Moment, wo wir Chaos dazu sagen, ne, haben wir gleichsam einen Begriff für einen Zustand geschaffen, der den, wenn man so will, eben einordnet in unsere, also das ist ein klassisches emergentes Phänomen, wenn wir es dann so betrachten. Ne? Also einordnet in all das, was sich eben unterscheidet von Ordnung. Also da haben wir so quasi eine Ununterscheidbarkeit benannt. Dann ist es aber eine andere Qualität. Aber die vielleicht noch im Hinblick auf deine Frage, ich meine, dieser Unterschied, der einen Unterschied macht, ist natürlich so etwas wie eine völlig artifizielle Ausgangssituation, wenn man das in der Art und Weise. Also wenn du gleichsam diesen Moment, wo der Polizist von der oder wo der Gemüseverkäufer war es nicht, der von der Polizistin gewatscht oder nicht gewatscht worden ist, als Ausgangssituation betrachtet. Ne? Dann wäre das der Unterschied, der einen Unterschied macht, auch jetzt im Hinblick auf deine Frage, war es so oder war es anders?
Richtig, ne?
Das wäre der Punkt. Natürlich wissen wir aber, dass da ein enormer Kontext im Spiel ist, der genau den Unterschied gemacht hat, etwas als extrem explosiv entwickeln zu lassen, nämlich als revolutionsauslösend entwickeln zu lassen, oder eben auf der anderen Seite, ich meine, ich weiß nicht, im europäischen Kontext, wenn ein Mann ein Watschen kriegt, bricht keine Revolution aus, das wissen wir. Nicht? Also es ist sozusagen dieser spezifische Kontext, naja, unter Umständen. Aber ganz, also um es vielleicht noch deutlicher zu machen, nicht? Ich weiß nicht, eine rote Herz-10-Karte, also eine Herz-10-Karte in einem Stapel mit nur Herz-Karten wird nicht so auffallen wie in einem Stapel mit nur schwarzen Karten. Ne? Also es hängt sehr von diesem Kontext ab, in dem etwas sich auf, also evolutionstheoretisch die Nische. Ne? Und diese spezifische Nische in Tunesien in dieser aufgeheizten Situation war eben diejenige, die genau das durchstarten hat lassen.
Es gibt ja eine ganze Profession von Leuten, das sind sozusagen die Systemanalytiker und Krisenforscher, die stellen sich außerhalb der arabischen Welt auf oder außerhalb von Fukushima oder sonst was, und die werden jetzt dafür bezahlt, dass sie die Bedingungen austesten. Dass sie sagen, unter den und mit der und der Wahrscheinlichkeit bricht dort eine Revolution los oder so. Ja. Die haben natürlich einerseits viel Geld bei der Hand und an vielen Stellen ausgesprochen schlechte Resultate. Also das hat man in der Tschechoslowakei nicht vorgesehen, das hat man bei Gorbatschow nicht vorausgesehen, das hat man in Arabien jetzt nicht vorausgesehen. Und die Frage, die ich daran jetzt stellen würde, ist die: Wenn die Situation wirklich so komplex und vielfältig ist, was ist dann der Hit-Treffer, also die Hit-Wahrscheinlichkeit von jemandem, der sich systemtheoretisch da drüber stellt und daraus etwas abzuleiten versucht? Und wenn das nicht besonders hohe Hits sind, sondern immer nur im Nachhinein, was unterscheidet, also sozusagen, warum brauchen wir dann die Systemtheoretiker anstelle dessen, dass wir gute Interviews machen mit Leuten, die dort sind und diese Interviews verwenden zur Deutung der Situation? Also, oder nochmal anders, die beschränkt, ist es nicht so, das ist noch ein Schlag drauf sozusagen, dass die Position derjenigen, die diese Systeme beobachten, ist selbst kontingent so eingeschränkt durch die Beobachtungssituation und durch die Komplexität, dass man die genauso als einigermaßen hilflose Beiträger und Beiträgerinnen zu dem Problem betrachten muss, wie die, worüber sie reden.
Also im Hinblick auf Vorhersagen, da glaube ich, geht in dem Buch meine Meinung recht klar hervor. Also dass da in irgendeiner Art und Weise praktikable Vorhersagen gemacht werden können, das glaube ich nicht. Vom Verständnis her, ne? Weil du diese, also Russland, du weißt, da habe ich mich ein bisschen damit beschäftigt, ne? Die Situation, das war ja wirklich interessant. Ne? Das hat kein Mensch vorhergesagt, ne? und sagen können. Da weiß ich, wie viel diese typischen Russland-Watchers, SSSR-Watchers, hingeschaut und niemand hat es gesehen, dass da schon so gleichsam die Kacke am Dampfen ist. Ne? Die Geschichte ist aber die, dass wenn wir jetzt gleichsam. Es gibt eine Unzahl von schönen Modellen, die, also jetzt aus der Netzwerktheorie zum Beispiel, die wunderschön zeigen, wie unter bestimmten Bedingungen ein Ding stabil sein kann, und zwar höchst stabil sein kann, obwohl im Prinzip jetzt keiner der Betroffenen da, sagen wir mal, ideell noch wirklich dranhängt. Also, sagen wir mal, eine Meinung sich, also gibt es diese schönen Studien in der Sowjetunion, weil jeder vom jeweils anderen geglaubt hat, dass der an das Regime glaubt, nicht? Und sich dieses Glauben des jeweils anderen aggregiert hat, ist das Ganze in dem Sinne stabil geblieben, obwohl im Detail betrachtet keiner dran glaubt hat. Das hat nur jeder vom anderen glaubt, dass der dran glaubt. Und das hat genügt, um die Sache stabil zu halten. Und diese berühmten Geschichten, wie also diese Schelling-Segregationen und so nicht, also warum die Leute sich in bestimmten Stadtvierteln je nach Hautfarbe ansiedeln und dann solche Häufungen entstehen, da zeigt sich auch sehr schnell, dass du im Prinzip keine große Intoleranz brauchst, um eben doch dann in einem Stadtviertel zu enden, das deiner eigenen Hautfarbe entspricht. Also das ist irgendwie die seltsame Geschichte. Und solche Zusammenhänge, meiner Meinung nach, lassen sich schon mit Hilfe dieser, wenn du Systemtheorie oder Komplexitätstheorie, wie auch immer das nennen willst, mit so einer Konzeption eher verstehen, als wenn ich jetzt phänomenologisch einfach draufschaue. Ne? Also wenn ich sozusagen ganz simpel einfach draufschaue und sage, ich habe das Resultat, wahrscheinlich sind die alle intolerant. Ne? Oder wahrscheinlich...
Völlig.
Also da ist sozusagen
einfach erklärend. Das völlig so.
Aber wenn wir schon wirklich bei dieser politischen Situation sind, das ist auch klar. Jetzt den Gaddafi, das ist eine Situation, also das ist sozusagen eine Position, nicht eine Figur, die gar nicht so sehr die Charaktereigenschaften und alles das, aber diese Position, die er hat, ne, die wird irgendwie ersetzt werden müssen. In diesem, also so einen großen Umsturz kann man sich gar nicht vorstellen, dass diese Sache nicht gleichsam fast verlangt, nicht unmittelbar, aber also der wird sicher in den nächsten Tagen oder Wochen weg sein. Aber dann ist dort ein Vakuum, das ist dann sozusagen etwas, was, ich meine, ich hätte es gerne anders, aber da wage ich fast vorherzusagen, obwohl ich sonst nicht viel vorhersage, aber ja, dass da, also einfach nur diese Figur rausnehmen, so wie Saddam, also USA mit Saddam getan hat, einfach die Figur rausnehmen, das ist keine Lösung, da greift man weiter nicht. Da würde ich sagen, weit weg von ob wir in der Philosophie Computer verwenden sollen. Das war ja der eigentliche...
Ja, das war der Flügelschlag.
Das war der Flügelschlag, und wir haben uns weit gebracht.